Deutschlandfunk. Corso, Kunst und Pop.
All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
So klang sie, die Standpauke von Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel im September 2019. Eine Szene, die sicherlich in die Geschichte eingehen wird und auch einen prominenten Platz im Dokumentarfilm Now des Starfotografen Jim Rakete hat. Darin porträtiert er klimaaktivistische Gruppen wie etwa Extinction Rebellion, Ende Gelände oder Fridays for Future, die gegen die scheinbar unaufhaltsame Ausbeutung von Natur und Mensch protestieren. Mein Kollege Adalbert Sinjawski hat mit Jim Rakete für Corso Kunst und Pop gesprochen.
Sie sind ein ausgebuchter, engagierter Fotograf, Jim Rakete. Wie sind Sie eigentlich unterwegs? Mit dem Auto oder dem Lastenfahrrad?
Eher mit dem Fahrrad momentan. Aber aus Prinzip, also schon länger, schon seit ein paar Jahren.
Also leidenschaftlicher Radler offenbar. Wie sehen Sie denn die aktuelle Diskussion um das Lastenrad? Richtig, unnötig, albern oder am Ziel vorbei?
Meinen Sie jetzt die staatliche Förderung des Lastenrads, wie die Grünen das vorschlagen?
Genau.
Das finde ich eigentlich eine kluge Idee, dass man Leute entlastet, die auch wirklich teilnehmen wollen an klimafreundlichem Verhalten.
Es ist ja die heiße Wahlkampfphase gerade und die Parteien stellen in Zeiten von Überflutungen und Waldbränden ja ihre Klimaziele in den Vordergrund und auch solche Vorschläge.
Oder ihr Gesangsvermögen, wie kürzlich bei den Grünen.
Richtig. Aber überzeugt Sie das, was gerade jetzt in der heißen Wahlkampfphase passiert?
Das kommt jetzt drauf an, wo wir hingucken. Also das, was die Klimabewegung tatsächlich erreicht hat, und zwar in den letzten 2 Jahren, ist tatsächlich, dass niemand mehr keine grüne Agenda hat, mit Ausnahme einer einzigen Partei. Und jetzt muss sich der Wähler halt entscheiden. Insofern kommt der Film auch genau zur rechten Zeit, dass man sein Bewusstsein dafür schärft, wer wird dieses Problem proaktiv angehen.
Ja, und dann hören wir Stimmen wie etwa den jungen schwarzen US-Klimaaktivisten Vic Barrett, der erzählt, wie er bei einer Aktion das Redepult im US-Kongress gestürmt hat. Und da sagt er, es fühlte sich anfangs beängstigend an, aber hinterher sehr gut. Wie weit sind die Aktivisten bereit zu gehen? Auch vielleicht in so eine Art von Grauzone Illegalität?
Wir bilden in dem Film ja unterschiedlichste Aktivisten ab. Also da sind welche dabei, die sehr aktiv irgendwelche Plätze lahmlegen oder irgendwo Störaktionen machen. Es gibt aber auch durchaus solche höflichen Begleiter wie Fridays for Future, die einfach ganz sachlich einfordern, was sie wollen. Bei Vic Barrett handelt es sich jetzt ausgerechnet um eine junge Aktivistengruppe, die vor dem Supreme Court eigentlich versucht hat, genau das Gleiche zu erreichen, was es in Deutschland inzwischen gibt. Nämlich, dass die vom obersten Gericht einfach verfügt wird, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss. Das haben wir ja bereits.
Ja, aber man fragt sich, wo sind die Grenzen des Protests? Ne? Weil sie greifen zum Beispiel auch die Extinction Rebellion Gruppe auf, die ihren Beteuerungen zum Trotz, sie sei gewaltfrei und gut, ja, trotzdem sich Kritik anhören muss wegen ihres Mitgründers, der mit antisemitischen Sprüchen aufgefallen ist oder auch Regimesturz forderte. Das thematisieren sie nicht, diese radikale grenzüberschreitende Seite. Warum nicht?
Das haben wir drin. Wir haben auch Roger Hallam drin, von dem Sie gerade sprechen. Der große Spinatfarmer mit den flotten Sprüchen. Ändert aber nichts daran, dass die Bewegung insgesamt einen sehr klugen, passiven Protest in London organisierte seinerzeit, in dem sie ganz geschickt wechselseitig Brücken besetzten und den Autofahrern, die sie aufhielten, auch erklärte, warum. Dass es einfach keine Zeit mehr zu verlieren ist in der Klimafrage. Und ich meine, darum geht es ja. Also wir müssen ja da irgendwie auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich sage jetzt nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt, aber wir können nicht zuwarten.
Ja, das wird im Film sehr deutlich. Und auch, all dieser Protest, in welchen Formen auch immer, bringt gar nichts, wenn wir nicht das Wirtschaftssystem verändern, das eben auf Wachstum durch ungebremsten Konsum beruht. Ist das die wirkliche Erkenntnis dieser Interviews?
Das ist eine der Erkenntnisse, aber ich meine, schrittweise könnte man ja auch mal sagen, dass man das, was wir immer als Wachstum bezeichnen, einfach mal qualitativ betrachten müssen und einfach mal sehen, welcher Umweltpreis steckt da drin, wenn wir einen Wald abholzen und daraus IKEA-Tische machen lassen. Also die verdeckten Kosten sozusagen, die Umweltkosten von reiner Wirtschaft, wie wir sie betrachten. Wir gucken da irgendwie wie die Maus auf die Schlange, gucken wir immer auf das Bruttosozialprodukt, ohne zu bedenken, wie viel Umweltpreis wir dafür zahlen.
Vielleicht eher Umwelt- und Sozialaspekte mit reinnehmen in die Betrachtung, ne?
Das ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube auch tatsächlich, wir steuern jetzt auf eine Zeit zu, in der die Politik bei leeren Kassen Vernünftiges leisten muss. Das ist eine ganz andere Frage als in den letzten Jahren. Das sind riesige Herausforderungen und da sind auch einige Zumutungen am Horizont erkennbar.
Es gibt eine Stelle im Film Jim Rakete, da zeigen Sie Greta Thunberg und ihren Auftritt vor dem UNO-Klimagipfel in New York, wo sie ja den Erwachsenen in Anzügen mit bebender Stimme entgegenruft: How dare you? Wir haben das alle noch im Ohr. Ist das in Ihren Augen ein Schlüsselmoment im Kampf gegen Klimawandel gewesen? Vielleicht auch für Sie persönlich, da stärker drauf zu gucken?
Das ist der Höhepunkt des Films und darauf hatten wir auch alle gewartet, weil wir sehen ja in dem Film Greta dauernd irgendwo rumschleichen und unentwegt wird sie gefragt, egal ob in Deutschland oder in Washington, überall wird sie gefragt, ob sie etwas sagen will. Und sie sagt immer, nein, nein, ich sag das später. Und dann steht sie vor dem Panel, vor der UN-Vollversammlung und hält diesen erwachsenen Herrn mit den Krawatten eine Gardinenpredigt, die sich gewaschen hat. Das ist zweifellos der Höhepunkt des Films, weil danach natürlich die Stille nach diesem Schuss ist natürlich der Moment, wo man sich fragt, wie werden die Menschen das aufnehmen? Wie werden die Politiker das aufnehmen? Wie werden die Medien das verarbeiten? Werden die das verkraften, dass ein junges Mädchen sich dahinstellt und sowas sagt? Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, also die Zeit, die dazwischen liegt, zwischen diesem UN-Klimagipfel und heute, hat gezeigt, dass ganz viel erreicht worden ist. Also wir haben tatsächlich ja dieses Verfassungsgerichtsurteil und nebenbei bemerkt, werden all die Aktivisten, die ich da gefilmt und interviewt habe, inzwischen auch rechts und links überholt von Klimaereignissen, von Waldbränden und von Fluten. Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr über die Frage der Überzeugung, sondern wir reden jetzt über die Frage der konkreten politischen Maßnahmen.
Ja, Gretas Appell, viel erreicht, sagen Sie, aber jetzt mit Blick vielleicht in die Geschichte, fragt man sich, vielleicht verhallt so ein Ruf ja dann doch an den entscheidenden Stellen, denn Sie lassen ja auch Statements zweier Veteranen früherer Bewegungen zu Wort kommen, wie Patti Smith und Wim Wenders. Sie scheinen in Ihrem Film wie abgekämpfte, zweifelnde Aktivisten von früher eigentlich ein erschreckendes Beispiel für die junge Generation, oder? Verlorener Kampf.
Das finde ich ehrlich gesagt nicht, sondern Wenders sagt ja zum Beispiel, dass er seinerzeit aus bestimmten Bewegungen ausgestiegen ist, weil sich die Gewaltfrage stellte. Das ist mehr als legitim, weil ich meine, wer möchte bei einer Bewegung dabei sein, die sich Gewalt auf die Fahne schreibt? Und das Zweite ist, dass bei Patti Smith auf wundersame Weise sich das gelöst hat, weil sie einfach der Aktivistengruppe ihrer Tochter beigetreten ist. Diese Thousand Cities in Amerika, die das Klimaabkommen in der Zeit weiterverfolgt haben, in der Präsident Trump ausgestiegen ist. Auch Geschichte inzwischen.
Und was kann die junge Generation vielleicht von denen lernen? Oder braucht es das eben gar nicht mehr, sondern die geht eigene Wege?
Na, ich glaube, wir haben jetzt einen Kipppunkt erreicht, nicht nur im Klima, sondern wir haben jetzt einen Kipppunkt erreicht auch in der öffentlichen Meinung. Also wenn ich Deutschland angucke, da ist doch die Mehrzahl der Menschen irgendetwas zwischen 60% und 70% der Meinung, dass jetzt dringend gehandelt werden muss. Und die Politik bildet das noch nicht vollständig ab. Das ist doch relativ klar vor dieser Wahl. Insofern finde ich auch den Startpunkt unseres durch Corona immer wieder zurückgehaltenen Films, also wir hatten 5 Starttermine, die alle nicht eingehalten werden konnten, jetzt kommt er endlich. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen.
Ja, es kommt zum richtigen Zeitpunkt und auch in den vergangenen Jahren hatten wir auch sowas wie eine regelrechte Umweltfilmindustrie-Schwemme, würde ich mal sagen. Also jetzt positiv ausgedrückt, müsste man sagen, ja, eine Welle. Etwa mit Plastic Planet, Taste the Waste oder eine unbequeme Wahrheit mit Al Gore. Und jetzt eben Now von Ihnen, Jim Rakete. Was kann dieses Spiegel vorhalten, dass das Genre ja, das Genre Dokumentarfilm ja auch möchte? Was kann das wirklich bewirken? Kann es was bewirken?
Also der Film, den ich mir vorgestellt habe und den wir gemacht haben, fokussiert tatsächlich auf die Auswege. Der fokussiert auf die Visionen, der fokussiert auch auf die Frustration der Aktivisten, ganz klar. Aber dass man einfach sieht, wo liegen die Hoffnungen in der Bewegung? Was könnte sich drehen? Und da ist das, was Sie vorhin erwähnt hatten, zum Beispiel einen genaueren Blick zu werfen auf dieses Wettrennen zwischen Ökologie und der Lernfähigkeit des Menschen. Das ist eigentlich der historisch richtige Aspekt, dass man darauf guckt, wie weit können wir jetzt aus dieser Situation etwas lernen. Aber ganz sicher bin ich in dieser ganzen Sache nicht der Aktivist, sondern ich bin der, der die Kamera draufhält und das Mikrofon draufhält und den jungen Leuten eine Stimme versucht hat zu geben.
Was ja zum Beispiel auch ja dann auf dem Weg ist, eben die Plattform zu bieten und dadurch auch ja eine vielleicht, sagen wir mal, filmische Form der Unterstützung ist. Sie sind denn ja vor allem bekannt für Porträts von Größen aus der Musik- und Filmbranche. Nun eben ein sehr politisches Thema und das Medium Film, weil reine Fotografie diese Message vielleicht nicht schlagkräftig transportiert hätte? Oder warum dieser Zugang zum Film jetzt?
Ach, das ist ja eh der Phantomschmerz der Fotografie, dass die Fotografie keinen Gegenschuss abbilden kann, sondern sich immer entscheiden muss für eine Seite. Und für mich ist das wie ein Befreiungsschlag, wenn ich mal einen Film drehen darf. Das ist ja nicht der erste, den ich gedreht habe, aber es ist der erste fürs Kino, weil ich da die andere Seite mit abbilden kann. Also du kannst dann einfach mal sehen, was die Gegenseite sagt, was ein Trump sagt oder was irgendwelche Zweifler sagen. Und man bekommt ein viel differenzierteres Bild, wenn man auf das gesamte Muster guckt. Die gesamte Matrix der Aktivisten ist ja doch sehr viel breiter gefächert. Da sind ja viele, viele unterschiedliche Bewegungen dabei.
Was ist denn Ihre persönliche Erkenntnis aus den Begegnungen mit der jungen Aktivistenszene, jetzt mit der Filmkamera? Wenn wir Menschen es schaffen, den Planeten zu retten?
Das ist eine gute Frage. Ich wage da gar keine Prognose. Ich weiß nur, dass ich zu denen sitze, die es gerne versuchen möchten. Also wer wäre ich denn, wenn ich jetzt die Hände in den Schoß legen würde, angesichts der größten Herausforderungen seit der Eiszeit? Ich meine, wollen wir wirklich den Weg der Dinosaurier gehen und in die Geschichtsbücher wandern? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Wie ist es denn mit Ihnen als Künstler? Noch eine Frage, zum Beispiel jetzt als Regisseur dieses Klimadokumentarfilms Now. Man sieht Aufnahmen aus den USA, man sieht Ausnahmen kreuz und quer aus Europa. Die haben Sie mutmaßlich alle aufgespürt. Zieht man bei so einem Dreh auch so eine Art Klimabilanz? Wie viel habe ich denn eigentlich bei meinem Tun selber der Welt hinterlassen an CO2?
Ja, das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt. Für einen Menschen meiner Generation ist das der Ausgangspunkt zu sagen, das haben wir jahrelang falsch gemacht, da haben wir uns jahrelang etwas vormachen lassen von der Industrie.
Also auch die Filmindustrie, ne?
Ich weiß nicht, ob die Filmindustrie jetzt wirklich, das geht ein bisschen weit, ja. Ich gucke nur einfach auf die ganzen Lügen, die uns da aufgetischt worden sind von sauberen Dieseln und allem möglichen Zeug. Und ich glaube, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung, dass wir jetzt irgendwie nur versuchen, Maschinen zu optimieren oder irgendwas. Wir müssen, glaube ich, insgesamt ein Stück weit umdenken. Und das fängt natürlich immer bei der eigenen Person an. Da steigt man dann eben um aufs Fahrrad oder isst nur noch Gemüse oder solche Sachen.
Dinge, die Sie tun?
Dinge, die ich absolut tue. Mhm.
Sie haben ja seinerzeit Gerhard Schröder im Wahlkampf unterstützt und jetzt schließt sich der Kreis zum Beginn dieses Interviews. Könnten Sie sich heute noch für einen Kandidaten, eine Kandidatin stark machen?
Das wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt von mir. Ich habe jetzt schon gesagt, wie weit ich zu gehen bereit bin. Ich möchte als künftige Regierung möchte ich auf jeden Fall eine, die sich um die sozialen Belange bei leeren Kassen kümmert, und ich möchte gleichzeitig eine, die sich um die grünen Belange kümmert. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und wer das macht, ist richtig.